Deutschlandfunk Kultur. Neue Musik.
Im kompositorischen Werk des 1949 geborenen Ernst Helmut Flammer spielen die Facetten der Zeit eine herausgehobene Rolle. In seiner Musik thematisiert er gleichermaßen philosophische wie gesellschaftliche Aspekte. Mit seiner Musik versucht er, die Paradoxien des Phänomens Zeit sinnlich erfahrbar zu machen, kritisiert den Mangel an Zeit, die Unruhe und Rastlosigkeit der Gegenwart und skizziert Wege zu einem Zustand jenseits der Zeit. Im Fluss der Zeit. Ernst Helmut Flammers Musik zwischen Philosophie und Zeitkritik. Hören Sie eine Sendung von Tobias Schick.
Seit Jahrtausenden beschäftigt das Phänomen Zeit Philosophen, Künstler und Wissenschaftler. Bereits im 4. Jahrhundert nach Christus beklagte Aurelius Augustinus in seinen Confessiones die Rätselhaftigkeit und Ungreifbarkeit der Zeit.
Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht.
Eine besondere Brisanz erlangt diese Rätselhaftigkeit dadurch, dass Zeit nicht etwa ein randständiges Phänomen ist, sondern ihm alles Sein unabwendbar ausgeliefert ist. Die materielle Existenz ist auf das Engste mit dem Faktor Zeit verknüpft. Der Mensch lebt in der Zeit und ist von ihr abhängig, ein Zustand jenseits der Zeit kaum vorstellbar. Und doch ist das enge Verhältnis des Menschen zur Zeit kein einfaches oder konfliktfreies, wie etwa der barocke Dichter Paul Fleming wusste.
Der Mensch ist in der Zeit. Sie ist in ihm im Gleichen. Doch aber muss der Mensch, wenn sie noch bleibet, weichen. Die Zeit ist, was ihr seid, und ihr seid, was die Zeit, nur dass ihr wenger noch, als was die Zeit ist, seid.
Der Facettenreichtum des Phänomens Zeit und seine Paradoxien, die Abhängigkeit des Menschen von ihr und der Wunsch, ihrem unerbittlichen Voranschreiten bisweilen zu entfliehen, ist auch ein zentrales Thema in der Musik des 1949 geborenen Komponisten Ernst Helmut Flammer. Wie ein roter Faden zieht sich die Auseinandersetzung mit den Fragen der Zeit durch sein Schaffen. Bereits in frühen Stücken wie Styx für Flöte und Kammerorchester oder Momentaufnahmen, 5 kurze Stücke für Klavier, wandte sich Flammer aufgrund seiner Skepsis gegenüber einem kontinuierlichen Fortschritt anderen Zeitkonzeptionen, wie etwa der Momentform, zu. Auch in seinem Mitte der 1980er Jahre entstandenen Klavierkonzert »Zeitzeichen, Zeitmaße«, das den Begriff Zeit gleich zweifach im Titel trägt, nimmt die Momentform eine wesentliche Bedeutung ein. Sie dient dazu, das reale Zeitempfinden, das heißt die Orientierung darüber, wie lange das Stück wirklich dauert, beim Hören der Musik zu verunsichern, wie Flammer das Ziel der großformalen Anlage beschreibt.
In den Momenten werden musikalische Gedanken zitathaft angerissen, dann urplötzlich wieder unterbrochen, um auf sie an anderer Stelle wieder zurückzukommen. Oftmals sind es Episoden gleichsam einem Traum, der das bisherige Leben blitzschnell Revue passieren lässt, als kleinen Ausschnitt aus der Ewigkeit. Jene Momente sind durch in sich homogene Zwischenspiele miteinander verbunden, in denen sich dramaturgisch nicht viel ereignet.
Doch die einzelnen Miniaturen zerfallen nicht in unverbundene Momente, sondern sind strukturell miteinander verbunden. Denn hinter der dissoziativen Momentform walten untergründige Strukturgesetze.
Ein wichtiger Aspekt der Form ist die Symmetrie. Nach der 13. Miniatur verläuft die Struktur im Prinzip retrograd, die evolutionäre Entwicklung der Texturen jedoch linear weiter. In der Hörerinnerung Wahrnehmungszeit erscheinen beide Teile gleich lang, obschon ihr Längenverhältnis im Prinzip an die Proportionen des goldenen Schnitts angenähert ist.
Recht deutlich zu beobachten ist der rückläufige Verlauf des Anfangs im Schlussteil. Der klar erkennbare Verdichtungsprozess des ersten Abschnitts wird am Ende des Stückes dekomponiert. Neu ist jedoch die finale Auflösung der Struktur in den letzten Takten des Werkes, die mehrdeutig konnotiert ist und zugleich als Zerfall von Ordnung wie als Lockerung eines Zwangszusammenhangs und damit als Aufbruch ins Offene gedeutet werden kann. Denn der Anfangs- und Schlussteil sind nicht nur harmonisch nach einem streng deterministischen System von automatisch voranrückenden 12-Tonreihen komponiert, sondern schreiten auch rhythmisch unerbittlich voran. Die Außenteile des Werkes sind von einer streng metrischen Zeitkonzeption gekennzeichnet, die das gleichförmige Vergehen der objektiven physikalischen Zeit symbolisiert. Das streng maschinenhafte Pulsieren ist einer von verschiedenen Zeitzuständen, die im Laufe des Werkes auftreten und einander mehrfach abwechseln. Flammer spielt mit dem Puls und seiner Auflösung, der streng voranschreitenden und der flächigen, frei fließenden Zeit. Immer wieder sind es die Zwischenräume und Übergänge zwischen diesen beiden Extremen, die er aufsucht. In streng pulsierende Abschnitte werden manchmal etwa unerwartete Akzente eingestreut, wodurch in der Zeitwahrnehmung Momente der Irritation auftreten. Andernorts hingegen erscheinen metrisch genaue Einwürfe als Störelemente in einer flächigen Zeitkonzeption. Zeitzeichen, Zeitmaße. Der Titel von Flammers Klavierkonzert ist nicht von ungefähr im Plural formuliert. Häufig werden mithilfe polyphoner Verfahren mehrere simultane Zeitschichten angedeutet. Die Geschwindigkeit, mit der die Zeit vergeht, ist nicht mehr absolut, sondern wird zu einer relativen Größe. Die Stärke von Flammers Entwurf besteht darin, dass die einander entgegengesetzten Zeitzustände nicht als klare Chiffren zu verstehen sind, sondern mehrdeutige semantische Konnotationen zulassen. Die flächige, statische Zeitgestalt etwa kann eine große Offenheit und Ruhe ausstrahlen, aber in ihrer Extremform auch Stillstand symbolisieren. Die metrisch pulsierende Zeit hingegen kann wie am Anfang von mechanischer Unerbittlichkeit sein, aber auch sehr körperlich und fast tänzerisch wirken. Thank you. Flammers Klavierkonzert weist eine Fülle von zeitlichen Zuständen auf, die einander überlagern, sich abwechseln, ineinander übergehen oder einander schroff gegenübergestellt werden. Dem strengen, unverfälschten Achtelpuls des Anfangs kommt hierbei eine Sonderstellung zu. Markiert er doch das Tempo, das der physikalisch objektiven Zeit entspricht, ohne ihm irgendetwas hinzuzutun. Doch stehen dem gleichförmigen Ticken der Uhr unzählige Möglichkeiten der Zeitwahrnehmung gegenüber. Die Zeit scheint unterschiedlich schnell zu verlaufen, bisweilen stehen zu bleiben oder sprunghaft zu sein, indem plötzliche Erinnerungen an Vergangenes oder Erwartungen an Zukünftiges den linearen Zeitfluss unterbrechen. Ernst Helmut Flammer versucht, das rätselhafte Phänomen der Zeit durch verschiedene kompositorische Versuchsanordnungen zu ergründen. Das Verhältnis zwischen objektiver Zeit und subjektiver Zeitwahrnehmung, das sein Klavierkonzert beeinflusst, prägt jedoch auch andere Werke. In dem 1988 entstandenen Ensemblestück Zeitflucht geht es ihm etwa darum, die Subjektivität und Widersprüchlichkeit der Zeitempfindung sinnlich wahrnehmbar zu machen.
Zwischen einem Zeitabschnitt als messbarer Größe und dem subjektiven Empfinden seiner Dauer, auch Erlebniszeit genannt, besteht gemeinhin ein großer Unterschied. Erlebte Zeit, das heißt das Empfinden, ob einem Menschen eine Stunde oder gar eine Minute lang oder kurz vorkommt, ist untrennbar verbunden mit dessen Befindlichkeit im betreffenden Zeitabschnitt. Episoden des Wartens, der Bange und quälender Ungewissheit gehen kaum vorüber. Solche der Spannung bei einer Arbeit, die den Menschen erfüllt, solche der Ekstase, solche der Freude und Lust scheinen so schnell dahin zu sein, dass man die Zeit gerne anhalten möchte.
Flammers pointierte Unterscheidung zwischen objektiver physikalischer Zeit und subjektiver Erlebniszeit ist eng verwandt mit dem Zeitbegriff des französischen Philosophen Henri Bergson, der es insbesondere im Denken über Musik zu einiger Popularität gebracht hat. Bergson unterscheidet zwischen einer äußerlichen, räumlichen Zeitvorstellung, die einzelne Zeitabschnitte ähnlich wie Strecken in einem Raum abmisst, und der sogenannten temps durée, die dem inneren Zeitempfinden des Menschen entspricht. Bergson kritisiert die räumliche Zeitvorstellung der Urzeit, da diese eine Abstraktion sei und den organischen Zeitfluss der Erlebniszeit in einzelne statische Punkte unterteile. In Ernst Helmut Flammers Ensemblestück Zeitflucht geht es darum, die Differenzen zwischen der objektiven, physikalisch messbaren Zeit, die stabil ist und immer gleich schnell verläuft, zumindest wenn man sich in den Grenzen der Newtonschen Physik bewegt, und der schwankenden, subjektiven Zeitempfindung sinnlich wahrnehmbar zu machen. Seine Intention ist es nicht nur, aufzuzeigen, dass es im Leben des Menschen Phasen der intensiven, erfüllten Zeit genauso gibt wie Phasen der Langeweile, sondern dass diese Zeitempfindungen in Widerspruch zu der immer gleich schnell verlaufenden objektiven Zeit stehen. Flammer möchte die Illusion offenlegen, dass die Zeit selbst unterschiedlich schnell zu vergehen scheint. Dem Gegensatz zwischen physikalischer Zeitmessung und subjektivem Zeitempfinden entspricht im Werk das Verhältnis zwischen dem Tempo als dem Zeitmaß, das sich durch das metrische Hintergrundraster konstituiert und als Gefäß für einen Inhalt gelten kann, sowie der tatsächlichen Ereignisdichte, die dem entspricht, was in einem bestimmten Zeitraum passiert. Der illusionäre Eindruck einer Zeitflucht entsteht durch den kompositorischen Kunstgriff, dass nicht nur in derselben Zeit einfach mehr passiert, sondern mit der Ereignisdichte zugleich unmerklich das Tempo gesteigert wird, sodass es scheint, als beginne mit zunehmender Ereignisdichte die Zeit selbst schneller zu verlaufen. Insbesondere in der kurzen Schlusstretta, der letzten von mehreren Phasen der Beschleunigung, tritt das Phänomen der Zeitflucht deutlich zutage. Flammer macht sich hier eine akustische Täuschung des Ohrs zunutze. So scheinen die markanten Aufprallschläge des Kontrabasses die Funktion zu haben, der hektisch-polyphonen Struktur der übrigen Instrumente ein regelmäßiges und strenges zeitliches Gerüst an die Seite zu stellen. Doch in Wahrheit werden sie unmerklich auch selbst schneller, wodurch der Eindruck entsteht, dass sich der regelmäßige Puls als Verkörperung des objektiven Zeitmaßes selbst zu beschleunigen scheint. In Zeitflucht dominieren die Phasen der Beschleunigung zwar, doch werden zwischenzeitlich auch immer wieder andere zeitliche Zustände ausgebildet. Es existieren etwa Passagen einer kontinuierlich fließenden Zeit, Ein Intermezzo, das den Eindruck eines unregelmäßig schwingenden Pendels erweckt. Oder Abschnitte von großer Virtuosität, in denen sich überlagernde Muster permanent wiederholt werden, sodass der Eindruck eines rasenden Stillstands entsteht, in dem sich musikalische Zeit selbst aufzuheben scheint. Von besonderer Bedeutung ist eine flächige Passage, die aus der Zeit herauszufließen und einen utopischen Zustand der Zeitlosigkeit vorwegzunehmen scheint, in dem der von Flammer beklagte Zeitdruck und die ständige Hast der Gegenwart abwesend sind. Hier können sich die Klänge langsam und frei entfalten, ohne in ein metrisches Korsett eingezwängt zu sein. Nicht zufällig wird der Abschnitt klanglich stark von Mehrklängen der Holzbläser geprägt, die nicht bis ins Letzte kontrollierbar sind, da ihre Einschwingvorgänge eine starke Eigenzeit aufweisen. Doch Flammer entwirft keine wohlige Idylle. Immer wieder gemahnen scharfe Einwürfe daran, dass der Zustand zeitlicher Freiheit noch nicht Realität geworden ist. Musik ist nicht nur die Zeitkunst par excellence, weil sie ohne die Dimension der Zeit kaum vorstellbar ist. Das Medium der Musik scheint zudem geradezu prädestiniert für die Reflexion des Phänomens Zeit, das zugleich eine alltägliche, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung und eine abstrakte, philosophische Kategorie ist, weil der Doppelcharakter der Kunst die Möglichkeit schafft, Sinnlichkeit und Intellekt miteinander zu vereinen. Dies ist der Grund dafür, dass Flammer in seinen Werken außer musikalische Themen zumeist musikimmanent reflektiert, anstatt sie nur illustrativ zu bebildern. Seine Überlegungen schlagen sich in der Struktur der Musik nieder, anstatt dieser bloß äußerlich anzuhaften. Eine Herangehensweise, die Flammer mit den Methoden seiner früheren Kompositionslehrer Klaus Huber und Brian Ferneyhough verbindet. Doch verharren die außermusikalischen Aspekte nicht in der Faktur seiner Musik, sondern überschreiten diese, sind sinnlich wahrnehmbar und lassen sich verbal interpretieren. Dieses Verhältnis zwischen Struktur und Bedeutung erinnert an Hans-Heinrich Eggebrechts Konzeption eines ästhetischen Gehalts. Eggebrecht, bei dem Flammer in den 1970er Jahren über politisch engagierte Musik bei Luigi Nono und Hans-Werner Henze promovierte, vertrat die Auffassung, dass Musik über eine Bedeutungsebene verfüge, die sich im strukturellen Gefüge manifestiere, dieses aber zugleich überschreite, und entwarf einen Analyseansatz mit dem Ziel, diesen sogenannten Gehalt der Musik durch die Interpretation ihrer Struktur offenzulegen.
Musik erschöpft sich nicht, nie und nirgends, in jenem viel beschrieenen sogenannten rein musikalischen Sinn, sondern sie hatte Gehalte, deren Interpretation allerdings so auf die Strukturanalyse angewiesen ist, wie die Gehalte an den musikalischen Sinn geknüpft sind.
In seinem Stück Zeitflucht reflektiert Flammer eine konkrete, aber zugleich überzeitliche und allgemeine Erfahrung. Doch andernorts greift er auch aktuelle gesellschaftliche Sachverhalte auf. Flammer ist ein Komponist, der gesellschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen nicht gleichgültig gegenübersteht, sondern in seiner Musik wie in seinen Texten deutlich Stellung bezieht. Bisweilen, wie etwa in seinem großen Oratorium »Der Turmbau zu Babel« von 1981-82 oder dem vokalsymphonischen Werk »Gehen« für Mezzosopran, Bass und großes Orchester von 1997-98, das sich mit Schöpfung und Zerstörung auseinandersetzt, werden kultur- und gesellschaftskritische Diagnosen mit unmissverständlicher Deutlichkeit artikuliert. Auch in jüngster Zeit hat Flammer immer wieder das Hamsterrad blinder Betriebsamkeit und seine menschenfeindlichen Auswirkungen kritisiert. Ein Beispiel dafür sind die im Jahr 2009 entstandenen Kammermusikminiaturen mit dem Titel »Zerstoben, durchbrochen, zerfallen«, die wie viele von Flammers Werken aus den letzten Jahren um die Themen Dekonstruktion und Zerfall kreisen. Die 9 kurzen Stücke beinhalten eine musikalisch artikulierte, doch gleichwohl unmissverständliche Gegenwartskritik. Der Werkkommentar macht deutlich, dass die Brisanz der Zeitdiagnose auch vor dem damals aktuellen Hintergrund der Finanzkrise des Jahres 2008 zu verstehen ist.
Anstand im Geschäftsleben, Integrität, Redlichkeit, Zuverlässigkeit im Miteinander unter den Menschen. Zerfallen zu altmodischen Sekundärtugenden zugunsten des schönen Scheins, der das Verlangen nach dem bloßen, unverbindlichen Spiel, dem Delektieren am Elend der anderen, der Gier nach immer neuen, auch materiellen Reizen, die nur Fassade sind, das aggressive, illegitime Übergreifen auf nicht eigene Terrains, ein Fanal des Turbokapitalismus, hypostasiert. Die Schwere der Krise besteht darin, dass diese Phänomene globaler Natur sind. Gerade diese sogenannten Sekundärtugenden hätten diese tiefe wirtschaftliche, ethische und soziale Krise vermeiden helfen.
Zerstoben, durchbrochen, zerfallen. Allein der Titel des Werkes scheint von Hoffnungslosigkeit zu künden. Er markiert eine pessimistische Weltsicht, in der der Verlust jeglicher haltverleihenden Ordnung und Sinnstiftung beklagt wird. Dem entspricht eine Musik, die phasenweise kalt, aggressiv und widerborstig wirkt und deren struktureller Zusammenhalt zu zerbröckeln scheint. Die Musik verkörpert also genau den im Werkkommentar geschilderten Zustand. Folgerichtig beschreibt der Komponist die 6. Miniatur selbst als eine Wüste Stretta, die den Eindruck des Zerfalls von Ordnung, der prozesshaften Zerstörung hinterlässt, deren Einzelelemente als Trümmer zurückbleiben. Der Aspekt einer Erosion von Zusammenhalt manifestiert sich auch in der durchbrochenen Großform des Werkes, die hierin an die Momentformen in Flammers frühen Stücken anschließt. Anstatt große Entwicklungslinien auszuprägen, scheint das ganze Werk in einzelne Abschnitte zu zerfallen. Und doch lässt sich die größtenteils polyphone Faktur des Werkes nicht immer in solch eindeutiger Weise interpretieren. Am Beginn des Stückes werden verschiedene Klangtypen wie geräuschhafte Beckenwirbel, tonlos gehauchte Klänge, scharfe Impulse und klare Tonhöhen, die sich immer wieder zu Rudimenten expressiver Melodien verbinden, zu einer höchst reizvollen, durchbrochenen Textur verschränkt. Diese kann als vorweggenommenes Resultat des Zerfalls, als eine nach innen implodierte Struktur aufgefasst werden, welche gleichermaßen Aspekte der Rückerinnerung und der zaghaften Hoffnung beinhaltet.
Thank you.
Flammers Stück beschränkt sich nicht darauf, die aus den Fugen geratene Gegenwart zu schildern, sondern ist Widerspiegelung und Gegenentwurf zugleich. Das Stück kündet nicht nur von Erosion und Zerfall, sondern widersteht zugleich der umfassenden Negation. Es offenbart zahlreiche Momente von Hoffnung und Zuversicht, wenngleich diese meist erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Diese Sinnhaftigkeit zeigt sich im konstruktiven Potenzial der Musik. Entgegen dem äußeren Anschein zerfällt das Werk nicht in unverbundene Splitter, sondern untergründige strukturelle Beziehungen schaffen einen inneren Zusammenhang, der den zentrifugalen Tendenzen der Musik entgegenwirkt. Ein Beispiel dafür sind etwa die einheitlichen Charaktere der jeweiligen Miniaturen, so durchbrochen diese auch im Einzelnen sein mögen. Doch existieren darüber hinaus auch zahlreiche formale und strukturelle Bezüge zwischen den Miniaturen, die eine planvolle Konstruktion erkennen lassen. So lässt sich etwa ein regelmäßiger Wechsel aus raschen und eher langsamen und ruhigen Abschnitten beobachten. Zudem sind die erste und letzte Miniatur rhythmisch sowie hinsichtlich des Tonmaterials aufeinander bezogen und bilden die beiden längsten Abschnitte des Werkes. Die genau in der Mitte stehende fünfte Miniatur besitzt als einzige einen punktuellen Charakter. Außerdem griff Flammer in den formalen Proportionsverhältnissen der Miniaturen auf die Zahlen der Fibonacci-Reihe zurück, deren Verhältnis sich dem sogenannten goldenen Schnitt annähert. Die Verwendung des goldenen Schnitts ist ein Rückgriff auf intersubjektive Gesetzmäßigkeiten, der zum Zweck einer Sinnstiftung erfolgt. Die einzelnen Miniaturen sollen nicht in einem beliebigen Verhältnis zueinander stehen, sondern einer Regel folgen, die sich von einer allgemeinen Zusammenhanglosigkeit abhebt. Flammers Miniaturen mögen zwar an der Oberfläche vom Zerfall von Ordnung erzählen, doch ihre strukturellen Zusammenhänge erweisen sich als Momente der Sinnstiftung. Hierin künden sie von der Hoffnung, davon, dass dem Ganzen ein sinnvoller Plan zugrunde liegen möge.
Das ästhetische Prinzip der Form ist an sich, durch Synthesis des Geformten, Setzung von Sinn, noch wo Sinn inhaltlich verworfen wird. Insofern bleibt Kunst, gleichgültig, was sie will und sagt, Theologie.
Doch bleibt es nicht bei dieser von Theodor W. Adorno beschriebenen kryptotheologischen Perspektive. Auch an der Oberfläche der Musik klingt zaghaft an, was jenseits der lebensweltlichen Geschäftigkeit sein könnte. Die Musik bleibt nicht beim Status quo stehen, sondern transzendiert diesen in Richtung eines Zustands jenseits der Zeit. Der Schlussteil erscheint dementsprechend als ein Herausfließen aus der Zeit ins Offene, schreibt denn auch Flammer in seinem Werkkommentar. Damit wird zugleich die musikalische Immanenz zugunsten einer religiösen, wenngleich nicht konfessionell gebundenen Perspektive überschritten. Die zarten ätherischen Cello-Flageolets, die Glissando-Bewegungen der Pauke und die sanften Liegeklänge des Schlussteils erscheinen somit als musikalisch artikulierte Sehnsucht nach einem Zustand jenseits der Zeit, als ein ungezwungenes Fließen ohne metrisches Korsett, das die diesseitige Plackerei und die Zwänge des Alltags hinter sich lässt. Darin erinnert die Passage an Theodor W. Adornos so alltägliches wie leuchtendes Bild für den utopischen Zustand des Friedens.
Rien faire comme une bête, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen. Sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung, könnte anstelle von Prozess, Tun, Erfüllung treten und so wahrhaft das Versprechen der dialektischen Logik einlösen, in ihren Ursprung zu münden. Keiner unter den abstrakten Begriffen kommt der erfüllten Utopie näher als der vom ewigen Frieden.
Doch verkommt diese Vorstellung nicht zu der billigen, der falschen, der Utopie, die sich es abkaufen lässt, was eigentlich gedacht war. Flammer zeichnet keine heile Welt, die vorspiegelt, die Welt wäre schon, wie sie dereinst zu sein hätte. Auch der Schlussteil versinkt nicht in Harmonieseligkeit, sondern bewahrt sich seinen Reibungswiderstand, indem die ihrerseits durchbrochene Klangfläche immer wieder durch aggressive Kesselschläge unterbrochen wird, welche entfernt an die pochenden Schicksalsschläge aus Beethovens 5. Symphonie erinnern. Thank you. Diese Hinwendung zu einem Zustand der Zeitlosigkeit, der erst gegen Ende der Miniaturen als behutsam skizzierte Perspektive aufscheint, wird in anderen Werken Flammers zum bestimmenden Bestandteil ihrer Konzeption. Der Weg hin zu einem Zustand, der nicht dem unaufhaltsamen Fluss der Zeit unterworfen ist, prägt aber auch das beinahe einstündige vierte Streichquartett mit dem Titel Voyage éternel de l'oiseau de feu, des Feuervogels Zeitreise, aus den Jahren 1996-97, in dem viele von Flammers Überlegungen zum Phänomen der Zeit kulminieren. Das groß angelegte Werk folgt nur ansatzweise einer linearen, prozesshaften Zeitvorstellung, sondern basiert auf den grundlegenden Strategien von plötzlichen Schnitten und einer simultanen Überlagerung verschiedener Zeitschichten. Der Grund dafür ist Flammers Skepsis gegenüber einem optimistischen Fortschrittsglauben. Insbesondere im 19. Jahrhundert hatte dieser im Anschluss an das teleologische Entwicklungsdenken in der Geschichtsphilosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels auch die musikalische Zeitvorstellung geprägt.
Wir sind heute durch die Masse der auf uns eindringenden Reize, der verschiedenen Eindrücke und Informationen total überflutet und durch die Zeit gehetzt. In Angst vor leiser Ereignislosigkeit, vor dem Dahinfließen im ewigen Strom. Und dennoch treten wir mehr denn je auf der Stelle, ohne uns dessen bewusst zu sein. Sozusagen beschleunigt.
Ähnlich wie die Kammermusikminiaturen wird dieser Zustand auch im vierten Streichquartett durch Texturen verkörpert, die sich trotz polyphoner Verdichtung nicht weiterentwickeln. Doch überlagern sich in des Feuervogels Zeitreise verschiedene Formprinzipien, was der Grund für die Komplexität der formalen Anlage ist. Grundlegend besteht das Werk aus 19 klar voneinander getrennten Abschnitten mit einem blockhaften Wechsel zweier gegensätzlicher Zeitformen. Hektisch geschäftige Polyphonie und ruhige Klangflächen, die die Abwesenheit von Zeit symbolisieren, kontrastieren einander. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Welten verläuft die Zeitreise des Feuervogels, den man hierzulande in erster Linie aus Igor Strawinskys frühem Meisterwerk L'Oiseau de Feu kennt, dem überbordenden, vielfarbig schillernden Ballett, das 1910 für Sergei Diaghilevs Ballet Russe in Paris entstand. Strawinsky und sein Librettist Michel Fokine verbinden Handlungsstränge aus zwei russischen Märchen zu der Geschichte um den Prinzen Iwan Zarewitsch, der sich in die schöne Zarewna verliebt, die jedoch vom bösen Zauberer Kaschtschei gefangen gehalten wird, bis sie und ihre Gefährtinnen mitsamt dem Prinzen schlussendlich vom Feuervogel befreit werden. In Flammers Streichquartett ist von der tonmalerischen Dimension von Strawinskys Ballett, das am Wendepunkt zur Moderne steht, aber eher zurück als nach vorne blickt, nicht mehr viel vorhanden, sieht man von den vielfarbig flimmernden Trillern am Anfang des Werkes ab, die als Nachhall des irisierenden Flirrens des Feuervogels interpretiert werden können. Das Sujet des Feuervogels wird vielmehr von seinem narrativen Ballast befreit und auf seinen Kern einer mythologischen Figur, die zwischen den Welten wandert, zurückgeführt. Der Feuervogel wird somit zur Metapher eines fortgesetzten Oszillierens zwischen der alltäglichen Wirklichkeit und einem Zustand jenseits der Zeit, der sich begrifflich nicht exakt beschreiben, sondern nur andeutungshaft erfassen lässt. Doch vollzieht sich der Wechsel zwischen diesen Zuständen nicht nur in dem blockhaften Alternieren zwischen den großformalen Abschnitten. Auch innerhalb der einzelnen Formteile kontrastieren sie einander oder durchdringen sich in unterschiedlicher Weise. Gerade in den häufigen, kleingliedrigen Wechseln macht Flammer Anleihen an der Ästhetik und Zeitgestaltung des Films, in der scharfe Schnitte es möglich machen, plötzlich zu anderen Orten und Zeiten zu springen. Im vierten Streichquartett führt das durchgängig präsente Prinzip von Vorwegnahme und Rückblenden zum Ausstieg aus einem kontinuierlich fließenden Zeitstrom und damit zu einer virtuellen Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die konzeptionell an Bernd Alois Zimmermanns Kugelgestalt der Zeit erinnert. vor allem in den ruhigen, kontemplativen Teilen, in denen die Schnitte häufiger auftreten, lassen sich die plötzlichen Unterbrechungen aber auch als Störung des zu Schönen deuten. Die Schnitte bedeuten nicht nur eine virtuelle Gleichzeitigkeit, sondern auch einen Einbruch der Realität in die Traumwelt. Doch ist das Stück nicht nur von einem sukzessiven Wechsel unterschiedlicher Zeitzustände, sondern zugleich auch von einer simultanen Mehrschichtigkeit gekennzeichnet. Diese lässt sich besonders gut am Anfang des Werkes erkennen, an dem sich mit lang ausgehaltenen Trillern, Bartok-Pizzicati und charakteristischen virtuosen Figuren drei strukturelle Schichten überlagern. Thank you. Großformal ist der blockhafte Wechsel zudem mit einer Bogenform verschränkt, die Flammer als Symbol des menschlichen Daseins gilt. Das Stück entwickelt sich bis zu seiner Mitte und verläuft ab dort retrograd, um zu seinem Anfang zurückzukehren. Doch die Bogenform ist kein schematischer Verlauf, bei dem der Hinweg mit dem Rückweg identisch ist. Flammer verschränkt vielmehr einige Aspekte zu einer mehrdeutigen Konzeption, in der letzte der 19 Abschnitte eine Sonderrolle einnimmt, da er kein Bestandteil der symmetrischen Anlage ist. Die symbolische Bedeutung der Kreisform ist problematisch, denn sie impliziert Entwicklungslosigkeit. Wenn das Ende mit dem Anfang identisch ist, bleibt letztlich alles beim Alten. Die zwischenzeitlich durchlittenen Veränderungen haben keine Auswirkungen, bleiben folgenlos. Doch das Stück entgeht einer ewigen Wiederkehr desgleichen, indem der Epilog einen Ausweg eröffnet. Zum Ende hin, zwischen dem vorletzten und dem letzten Abschnitt, spitzt sich der Konflikt zwischen hektischer Virtuosität und ruhigem Fließen noch einmal zu. Auf eine polyphone Struktur folgt zum Schluss eine Textur aus unveränderten Liegetönen und punktuellen Pizzicati. Alle vier Streicher spielen leere Saiten und zupfen zugleich mit der linken Hand. Zuvor wurde diese beinahe meditativ zu nennende Klangfläche meist durch andere Figuren unterbrochen. Erst jetzt am Schluss kann sie sich über längere Zeit frei entfalten. Mit diesem versöhnlichen Ende findet die Zeitreise des Feuervogels ihren Abschluss. Er, der so lange zwischen Diesseits und Jenseits schwankte, ist endgültig im Zustand jenseits der Zeit angelangt. Und doch ist dieser Schluss ein offener, mehrdeutiger. Wie Odysseus sich an den Mast seines Schiffes ketten ließ, um dem Gesang der Sirenen zu widerstehen, so kettet sich Flammer an den Störenfriedstruktur, der zahlhaften Ordnung strukturierter Zeitabläufe, um dem Fließen aus der Zeit zu entgehen. Flammers Musik ist keine positive Theologie. Der Zustand der Ewigkeit lässt sich nicht ausmalen, sondern allenfalls andeuten. Der Schlussteil ist ambivalent, da er Ruhe und Frieden, aber auch metaphysische Unbehaustheit bedeuten kann. Bildhaft gefasst erinnern die einzeln aufscheinenden Pizzicati vor dem Hintergrund der unveränderten Liegetöne an die Tausenden und Abertausenden von blitzenden Sternen vor der ewigen Dunkelheit des Nachthimmels. Dieses Bild ist unschwer als Metapher für die einzelnen Menschen zu erkennen, die so häufig in den kleinen Zwistigkeiten des Alltags gefangen, aber doch nur kleine Punkte im großen Universum sind. Was Flammer in Bezug auf das frühe Ensemblestück Zeitflucht formulierte, ließe sich gewiss auch auf die Schlussepisode des vierten Streichquartetts beziehen.
Wir selbst, unser Leben, sind nichts weiter als eine Episode im Zeitall. Es erscheint lang, aber auch wieder kurz. Die Zeit rast. Wir sind kometenhaft in unserer Vergänglichkeit, auch wenn wir mehr sein wollen.
Ob aber nun die Liegeklänge ewige Gleichgültigkeit symbolisieren oder nicht vielmehr der Ausdruck eines existenziellen Halts, einer grundlegenden Sicherheit und Basis sind, verweist auf die Grundfragen des Daseins, die offen bleiben müssen.
Im Fluss der Zeit. Ernst Helmut Flammers Musik zwischen Philosophie und Zeitkritik. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Tobias Schick. Es sprachen Nina West und Markus Hoffmann. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks.